Ich habe heute die Ehre, wirklich die Ehre, unseren neuen Standort zu begrüßen. Leichlingen ist heute das erste, Genau, wir freuen uns, dass wir heute den ersten Gottesdienst zusammen haben. Das heißt, die Leichlinger werden mit der Predigt zugeschaltet und werden dann eher im kleineren Rahmen Gottesdienst feiern, die Predigt anhören, auswerten. Und ich finde, jetzt ist das mal ein Applaus wert. Wir begrüßen euch. Sozusagen der offizielle Start, dass wir wirklich zusammengehören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr zu uns gehört, dass wir eine Treffpunkt Leben Gemeinde sind, ein Standort in Erkrath und einer in Leichlingen. Und ich möchte für euren Anfang von hier nochmal mit uns beten. Jesus, darum soll es gehen, heute im Gottesdienst, aber überhaupt in unserer Gemeinde, dass du Gemeinde baust und dass du Freude hast, wenn Gemeinde wächst und wenn Gemeinde Mut hat, wieder neu zu starten. Und in diesem Sinne bete ich, dass dieser Start heute in Leichlingen ein Zeichen davon ist, wie du bist, wer du bist und wie du Gemeinde, wie du Kirche siehst. Und ich segne die Gemeinde in Leichlingen in deinem Namen heute mit dem Start, dass sie die Fülle von dir heute erleben. Und danke, dass du ein Gott bist, der Fülle schenken will. Amen. Und damit beginnt auch gleich die spannende Reise, die ich heute mit euch vorhab. Und es geht um ganz wichtige Dinge heute. Es geht um einen Hausbau. Wir werden eine Geburtsstunde erleben, aber keine Sorge, alles jugendfrei. Und das Ganze soll auch noch ein Teil der Treffpunkt Leben Gemeinde, also unserer Gemeinde und unseren Werten widerspiegeln. Also gut zuhören bis zum Schluss. Es geht um viel und es geht ganz, ganz viel um uns, um unser Leben. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, Werte, hat nicht der Martin da in seiner letzten Predigt im Juni drüber geredet, warum müssen wir da wieder drüber sprechen? Gut aufgepasst, stimmt, das war seine Abschlusspredigt. Aber wisst ihr, wenn wir bei den Pfadfindern sind, dann haben wir so ein Ritual. Und jedes Mal stehen wir dann im Kreis, wir stehen in Reihen am Anfang, und dann müssen alle ihre Werte sagen. Jetzt würde ich gerne die Pfadfinder wissen, was sind die Pfadfinderwerte? Wir sind wachsam, rein, tapfer, ehrlich, höflich und so weiter. Genau. Gut. Und das ist so super. Also, die Kinder sind einfach klasse und ich liebe die wirklich. Und dann gibt es so einmal so eine Situation, vielleicht zwischen Jungs natürlich nur. Da reden die schon mal nicht so freundlich miteinander. Und dann sage ich, wir sind doch Ranger und wir sind, Ulrike, ja, wir sind höflich. Vergessen sie relativ schnell wieder. Also ist es dann eher immer so eine Vertiefung als eine Wiederholung. Und ich hoffe, dass wenn wir über unsere Werte jetzt sprechen in dieser Serie, dass es für euch eine Vertiefung ist. Und ihr sagt, stimmt, wir müssen das immer wieder hören. Wir vergessen das sonst im Alltag, wie die Ranger das vielleicht auch schon mal vergessen. Wisst ihr, in jedem Alter bauen Menschen Häuser. Wir haben einen Enkel, der hat heute Morgen schon einen riesengroßen Kappler, ein Kapplerhaus gebaut. Und die sehen sehr abenteuerlich, vor allem wenn dann die Papas mitbauen. Das ist so die Kleinphase, ne, mit Legos oder mit Kapplersteinen. Wenn man dann ins Restaurant geht, dann wird das schon ein bisschen mehr ausgefeilter. Dann kommen die Bierdeckelhäuser. Dann weiß man schon, aha, es braucht eine Wand und es braucht ein Dach und es sollte auch nicht zu rutschig unten drunter sein. Und dann, mal Hand aufs Herz, wer kennt es nicht, die Seiten an den Heften mit dem Haus vom Nikolaus. Ich wollte es hier aufmalen, ich habe es extra geübt, damit ich es auch hinkriege. Male ich jetzt aber nicht auf. So geht das Haus vom Nikolaus und ein bisschen weiter das Haus vom Klaus, ne? Oder so ging es dann weiter. So haben wir unterschiedliche Zeiten, wo wir Häuser bauen, Häuser malen und irgendwann, wenn wir Glück haben, kommt ein echtes Haus dran und für manche ist es ein Lebenswerk. Es wird irgendwie lang nicht fertig. Na Hans? Entschuldigung. Wir bauen zusammen, genau. Und das Spannende ist, Gott nimmt dieses Bild vom Hausbau für seine Kirche. Ich werde Kirche und Gemeinde heute als Synonym immer wieder verwenden. Gott baut seine Kirche und er bringt da immer wieder verschiedene Bilder und Marie hat eben auch schon was vorgelesen. Und es ist so spannend, als Jesus mit seiner Lehre fertig war, als er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, hat er seinen Himmel aufgefahren und dann beginnt Gottes Hausbau. Und dann beginnt der Bau der Kirche. Aus 12 Nachfolgern wird eine weltweite Bewegung. Und ich möchte euch mit in einen klassischen Hausbau jetzt in der Predigt mit hineinnehmen und in den Bau, wie Gott sich Kirche vorstellt. Aber worauf es bei einem richtigen Hausbau ankommt, da möchte ich gern eine Fachfrau zu Wort kommen lassen. Sarah ist Tragwerksplanerin, hört sich super an, ne? Man kann auch Statikerin sagen. Und sie hat schon viele Jahre Erfahrung und ihr werdet sie gleich hören, was sie zum Thema Fundament zu sagen hat.
Ein Gebäude hat die Aufgaben, alle Lasten gleichmäßig in den Baugrund zu verteilen. Die Reihenfolge bei der Berechnung, bei der Statik ist entgegengesetzt zur Baureihenfolge. Das heißt, gebaut wird von unten nach oben, gerechnet wird bei der Statik von oben nach unten. Also das Fundament wird als allerletztes gerechnet. Das ist nämlich so, weil wir wissen müssen, welche Lasten von oben auf das Fundament einwirken, damit wir das Fundament dafür auslegen können. Das Fundament bringt Stabilität und Sicherheit für das Gebäude. Es sorgt dafür, dass es keine ungleichmäßigen und starken Setzungen gibt, was nämlich Rissbildung und Verformung am Gebäude zur Folge haben würde.
Ich wiederhole das gleich mal für die, die nicht alles mitgekriegt haben. Was mich so fasziniert hat, als ich mit Sarah darüber sprach, weil ich mir dachte, all dieses Wissen, was so Statiker, es ist wirklich eine andere Welt, das ist nicht meine Welt, was die verstehen, wie so ein Haus geplant werden muss, ist letztendlich eine Weisheit, die Gott gibt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Gott hat alles Wissen, hat er uns Menschen geschenkt. Die einen haben mehr davon, die anderen haben mehr davon. Und das heißt, wenn Gott sein Haus baut, seine Kirche baut, hat er ein Fundament gelegt, legen müssen, so wie beim natürlichen Haus auch. Und das ist letztendlich ein Stück weit ein gewisses Prinzip, wo ich mit euch heute drauf gucken möchte. Das Fundament, hat Sarah gerade gesagt, wird zuerst gebaut, aber bei den Berechnungen ist es das Letzte, was berechnet werden muss. Das heißt, bevor die Kirche überhaupt entstand, wusste Gott, was geplant werden musste, was da sein musste, damit Gemeinde mal so wachsen kann und so stehen kann, wie wir sie heute hier auch in Treffpunkt Leben erleben oder weltweit. Das heißt, er wusste von Anfang an, welche Stürme werden kommen, welche Verfolgungen, welche Anfeindungen, was wird die Gemeinde aushalten müssen und Gott sagt, no problem, no problem. Ich habe ein Fundament gebaut. Und das hält dem Ganzen stand. Da könnt ihr drauf stehen. Und wir haben in Deutsch einen Ausdruck, das heißt, jemand kann einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Gibt es für Gott nicht. Für Gott gibt es bei Gemeinde und auch für unser Leben, wenn wir mit Jesus leben, keinen Moment, wo der Boden uns unter den Füßen weggerissen werden könnte. Er sagt, ich habe euch alles gegeben. Es wird nicht passieren. Wir haben da eher so unsere Zweifel. Zweifel, wenn ich auf Weltpolitik gucke, wenn ich auf gewisse Parteitage schaue, wenn ich die KI-Dominanz erlebe, was sie alles beeinflussen kann, wenn ich Werteverlust sehe, soziale Medien, denke, wow, Gott, bist du dir sicher, dass es reicht? Und er sagt, ja, es reicht. Und Paulus nennt im 1. Korinther 3, Vers 11, dieses Fundament mit Namen. Er sagt, niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Das heißt, alles, was Jesus uns vorgelebt hat, alles, was er getan hat, ist bis heute relevant für unsere Gemeinde, für unsere Kirche. Und wenn wir als Gemeinde an seinem Vorbild, an seiner Lehre festhalten, dann stehen wir fest. Und das ist die gleiche Wahrheit für die Treffpunkt Leben Gemeinde in Erkrath und in Leichlingen, aber genauso für die Kirche in Nordkorea oder im Sudan oder wo sie überall verfolgt wird. Wir, jeder von uns, ist ein Teil der Kirche. An anderer Stelle sagt Petrus, wir sind lebendige Steine. Das hat Marie auch gerade vorgelesen. Wir sind lebendig, wir gehören zusammen. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Und die Lehre, die er gelebt hat, die er gezeigt hat im Umgang mit Menschen und wie er mit Gott gesprochen hat, wie er sich Zeit mit Gott genommen hat, die Quelle, von der er kam, das war das Alte Testament, das waren die Schriften, das war seine Begegnung mit Gott. All das ist das, worauf wir heute stehen können. Und Jesus fordert seine Jünger am Ende von seinem Leben auf und sagt, geht hin und lehrt sie alles, was ich euch geboten habe. Also Jesus sagt, lehrt das, gebt das weiter, was ich gegeben habe, und dann habt ihr einen festen Stand. Dann wird euch niemand den Boden unter den Füßen wegziehen können. Und darum ist es uns als Gemeinde so wichtig, dass wir die ganze Bibel lehren. Dass wir uns nicht schöne Jesus-Geschichten, ich sage das mal ein bisschen provokativ, rauspicken, sondern dass wir sagen, es gibt die ganze Bibel. Jesus' Grundlage von seiner Lehre war das Alte Testament. Deswegen müssen wir das Alte Testament kennen. Und da sind Stellen, die wir nicht verstehen. Da sind Aussagen, die uns Mühe machen. Und trotzdem wollen wir darüber nachdenken, wollen Gott sagen, wir verstehen das nicht, aber das ist sein Wort und darauf stellen wir uns. Wenn die Bibel für dich ein Buch mit 7 Siegeln geworden ist oder du das Gefühl hast, oh, kenne ich alles, oder du machst das Buch auf und sagst, oh, nur Fragen und vielleicht ein bisschen langweilig, dann mache ich dir Mut, sprich in deiner Live-Group darüber, sprich mit deinen Freunden darüber, versuch mal eine neue Bibelübersetzung oder einen Bibelleseplan. Aber bitte Gott, dass er dir zeigt, warum ihm das Fundament so wichtig ist. Was hat er alles in seinen Gedanken gehabt, dass du heute da stehen kannst? Es hält, es ist genug. Und es lohnt sich, diesen Jesus kennenzulernen, wenn du ihn nicht kennst. Er ist das Fundament, das ist die Verheißung und das ist das Versprechen von ihm. Vielleicht ist auch ein Alpha-Kurs dran, der wird gleich nochmal angesagt, wo es um die Grundlagen geht, an was glauben wir eigentlich. Und das ist so. Und ihr könnt fragen, Leute, die Schweres durchgemacht haben und hier vorne singen oder hier vorne stehen, sie wissen, der Boden wird gerückelt, aber er kann nicht unter dem Boden, unter den Füßen weggezogen werden. Es ist ein Fundament, das wirklich hält. Und das ist das Fundament für unsere Gemeinde, an dem wir immer wieder bauen möchten, wo wir uns immer wieder drauf besinnen möchten. Als Leitung, als jeder, der eine Gruppe leitet, möchten wir, dass dieses Fundament immer wieder Thema ist und wir immer wieder hingucken, was hat Gott sich dabei gedacht. Habt ihr schon mal auf dem Fundament gelebt? Ich meine, Fundament ist schon wichtig und gut, aber so richtig kuschelig ist es da nicht, ne? Da kann man vielleicht ein Feuerchen machen oder da rumsitzen. Nee, für einen Hausbau ist das Fundament sehr wichtig, aber es geht weiter. Und darum wird Sarah uns was zur Statik und zum Seitenwänden sagen.
Für die Stabilität eines Gebäudes müssen wir zunächst wissen, welche Lasten auf das Gebäude einwirken. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel das Eigengewicht des Gebäudes selber. Dann gibt es Lasten aus Schnee, aus Wind oder aus der Gebäudenutzung. Die Lasten wirken in unterschiedlichen Richtungen. Schnee zum Beispiel wirkt wie das Eigengewicht nach unten als zusätzliche Last und Wind kann dagegen aus allen verschiedenen Richtungen gegen das Gebäude drücken. Damit das Gebäude seine Stabilität hat, braucht es also Bauteile, die diese Lasten in das Fundament weiterleiten können. Und diese Bauteile müssen also tragfähig sein und sie müssen das Gebäude aussteifen. Die Stabilität eines Gebäudes bekommt es also zum Beispiel durch tragende, aussteifende Wände.
Soll ich es nochmal wiederholen? Sarah ist super. Ich bin ehrlich beeindruckt. Ich lese es euch trotzdem. Ich sage es euch trotzdem nochmal. Ich habe es mir aufgeschrieben. Damit das Gebäude diese von außen wirkenden Lasten standhält, benötigt es Bauteile, die tragfähig sind, die Lasten zum Fundament weiterzuleiten und das Gebäude in horizontaler Richtung auszusteifen. Das heißt, es muss stehen bleiben. Darf ich das so ein bisschen platt sagen? Sonst fällt es um. Das heißt, Winde, Stürme, alles muss bedacht werden, damit diese Wände stehen bleiben. Aber was ist dieses Bild, wenn ich das Bild Kirche nehme, was gibt uns Stabilität? Um was geht es eigentlich? Dafür gehe ich mit euch zur Geburtsstunde der Kirche. Und hier kommt das Baby Kirche zur Welt. Es wird in Apostelgeschichte 2 beschrieben, wie die Jünger zusammen sind, 50 Tage nach Ostern, man erwartet das nächste große Fest. Die Juden hatten Pflichttermine, wo sie zusammen in Jerusalem sein sollten, beim Tempel. Und dieses Fest der Erstfrüchte, ein bisschen vergleichbar mit dem Erntedankfest, stand an. Und das wollten zusammen feiern. Und dann passiert Folgendes. Viele kennen es von euch, hört trotzdem nochmal zu. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen niedersetzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Boah, ein fulminanter Start der Kirche. Der erste Schrei. Und fast möchte ich Gott warnen, sagen, Gott, fang doch nicht so steil an. Wie soll das denn noch weitergehen? Also sehr menschlich natürlich. Was hier passiert, und deswegen finde ich das so faszinierend, hier schenkt Gott seinen Jüngern einen Teil von sich selber. Das, was Gott ausmacht, bekommen die Jünger in dem Moment geschenkt. Und das ist das Zeichen, als diese Flammen auf den Köpfen erschienen, das Feuer und dieses Rauschen zu hören sind. Man nennt das eine Theophanie. Und das zeigt, wenn das in der Bibel vorkommt, hier ist Gott selber anwesend. Hier tut Gott selber sein Werk. Da ist niemand anders dabei. So was kann man nicht machen. Und wenn das erste Zeichen, die Geburtsstunde der Kirche ist, dann ist das eigentlich mehr wie so ein Doppelpunkt. Dass der Doppelpunkt Gott ist gegenwärtig. Wir glauben an Gottes Gegenwart. Und wo er ist, wirkt er übernatürlich. Und natürlich, es ist für Gott kein Problem, Dinge und Gesetze außer Kraft zu setzen, damit er sichtbar wird und damit er zum Zug kommt, er deutlich wird, damit es sichtbar wird, es ist seine Kirche und nicht die von Menschen. Darüber kann man natürlich Seminare halten. Ich muss es leider ganz kurz machen, aber ich möchte so ein paar Dinge, die mir so wichtig geworden sind in der Vorbereitung und auch für unsere Gemeinde, euch mitgeben. Natürlich muss ich meine Predigt vorbereiten mit allem, was dazugehört. Natürlich müssen wir Gruppenstunden vorbereiten. Natürlich müssen die Musiker hier üben. Aber was Gott in den Herzen macht, wo ihr verändert nach Hause geht und sagt, ich habe hier was erkannt, das möchte ich in meinem Leben umsetzen, wo Beziehungen heil werden, wo Vergebung möglich ist, das ist das, was Gott tut. Und wenn er mich heute gebraucht, wenn er den Lobpreis gebraucht, wenn er die Gebete gleich dafür gebraucht, dann ist das sein Tun und das ist übernatürlich. Und das ist so, was Gemeinde, was Kirche ausmacht. Wir können uns als Club hier treffen, wir können uns als Verein treffen, alles gut und wäre auch richtig und wäre schön. Dass Herzen verändert werden, ist das, was Gottes Geist in uns tun möchte und wo er uns verändern möchte. Und ich habe Sehnsucht danach. Ich habe Sehnsucht, dass in unserer Kirche, und dafür beten wir, dass Gott sichtbar wird, dass wir Gottes Gegenwart hier erleben, so wie er es für richtig hält. Ich habe da so meine Ideen. Meistens sagt Ulrike, meine Zeit ist meine Zeit und nicht deine Zeit. Sarah sprach von außen wirkenden Lasten. Was ist das für unsere Kirche? Was sind die außen wirkenden Lasten, die Gott berechnet hat? Die Stabilität seiner Kirche geben oder wo wir Stabilität brauchen für unsere Kirche. Das ist Verfolgung, definitiv. Und wir erleben es in Ansätzen, aber wir erleben es nicht stark. Vielleicht manche Schüler, höre ich immer wieder, erleben das, wenn sie über Jesus reden, dass man das so nicht sagen darf. Anfeindungen, negatives Reden, Lügen, die über Kirchen verbreitet werden. Ich glaube, das sind die von außen wirkenden Lasten. Das, was, wo Kirche wirklich sicher stehen muss. Ich sagte, die müssen ans Fundament runtergeleitet werden. Da stehen wir drauf und da sind sie verankert. Die Bibel erinnert uns an das, was Gott verheißen hat. Wir haben diesen Schutz, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wir haben seinen Geist, der uns erinnern wird in schwierigen Situationen, was wir sagen müssen, wie wir reagieren sollen. Aber es gibt auch eigene Lasten, von denen hat Sarah auch gesprochen. Und ich glaube, eigene Lasten ist, dass wir denken, wir können es selber machen. Wir schaffen das, wir sind ja so begabt. Sind wir auch. Aber wir schaffen nicht, Gemeinde zu bauen. Vielleicht ist es auch eine Trägheit, dass sie sagen, oh, eigentlich ist die Couch immer viel schöner oder mein Handy oder was auch immer. Das sind auch Lasten. Und Gott sagt, ich will euch helfen, damit umzugehen. Ich will euch helfen, sie zu besiegen. Und ich möchte euch helfen, dass meine Gemeinde keinen Schaden daran leidet, aber lebt es mit mir. Nehmt mich, nehmt meinen Geist in Anspruch, den ich euch gebe, den ich euch als Gemeinde gebe. Damit das Gebäude diese von außen wirkenden Lasten standhält, benötigt es Bauteile. Und diese Bauteile ist Gott selber mit seinem Geist. Die tragfähig sind, und die Lasten, um die Lasten weiterzuleiten und das Gebäude, dem Gebäude Stabilität gibt. In der Welt habt ihr Angst. Jesus macht uns da nichts vor. Aber er sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und das glauben wir als Gemeinde. Wir glauben an seine Gegenwart. Super, ne? Haus, haben Gott, wir haben das Fundament, ist es fertig? Ne, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Und wir hören mal, was Sarah über das, ich muss auch sagen, Sarah ist meine Lieblingsstatikerin, was sie dazu sagt.
Das Dach ist der obere Abschluss der Gebäudehülle. Ohne das Dach ist das Gebäude unvollständig. Zum einen trägt das Dach zur Gesamtstabilität des Gebäudes bei. Wir brauchen nämlich für die horizontal wirkenden Windlasten eine Verteilung der Lasten auf die aussteifenden Wände, und das erfüllt eine Deckenscheibe oder eine vergleichbare Konstruktion. Zum anderen schützt das Dach vor Witterungseinflüssen. Es sorgt dafür, dass es im Sommer nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt wird, und es schützt vor Eintritt von Feuchtigkeit. Also kurz zusammengefasst, ohne das Dach ist das Gebäude unvollständig, instabil und ungeschützt.
Erst durch das Dach ist das Gebäude vollständig. Und ich behaupte, Kirche ist erst vollständig, wenn wir füreinander und miteinander unterwegs sind. Und dieser Wert, wir sind füreinander, ist wie der krönende Abschluss von unserem Bau. Müsst ihr mit Kindern ein Haus bauen mit Legos oder kommt kein Dach drauf, geht gar nicht. Aber sind wir füreinander? Sind wir wirklich immer füreinander? Und wäre das Leben manchmal nicht viel einfacher, wenn gewisser neben uns nicht so nah bei mir wäre? Ich sage das mal lieber so. Oder wenn alle ein bisschen mehr so wie wir wären, ein bisschen mehr so ticken würde, wie ich gerade ticke. Aber ich finde, dieses Abschluss, der Gedanke, dass ein Dach, dass auch dieser Wert wie ein Abschluss von meinem imaginären Haus, ist eigentlich so eine Ermutigung. Weil ein Haus, eine Kirche ist ein Ort, wo Menschen gerne hinkommen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sagen, das ist der Ort, wo ich sein möchte. Hier ist der Ort, wo Menschen für mich sind. Und es gibt auch einen Gott, der für mich ist, und das leben die Menschen mir vor. Und das ist in einer Welt wie unserer gerade leider nicht mehr selbstverständlich. Weltweit kann jede Meinung überall hingepostet werden, in die entlegenste Gegend irgendwo in Afrika oder Asien oder wo auch immer. Unsere Haltung, die wir in der Gemeinde leben, unser Reden, unser Verhalten, soll das widerspiegeln, was Gott für jeden von uns hat, für jeden von uns. Unsere Unterschiedlichkeit, unsere Begabungen, unsere Lebensgeschichte Unsere Lebensumstände machen uns zu der Person, die wir sind. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann hat er das alles gesehen und sagt, ja, und dich will ich jetzt gebrauchen. Dich, Ulrike, will ich jetzt gebrauchen mit all dem, was du erlebt hast. Mit der Prägung, die du hast. Und du musst nicht werden wie die oder wie der, sondern damit will ich dich gebrauchen. Und leb dem anderen Menschen vor, wie ich für dich bin. Du bist gefallen, du hast Gnade erlebt. Leb das den anderen Menschen vor und begegne ihnen so. Manchmal denken wir, es war einfacher, mit Gott so alleine zu sein. Nur wir mit Gott auf einer Insel, vielleicht nicht ganz auf einer Insel, aber ein bisschen abgeschieden. Weil Gott ja immer Geduld hat und uns immer versteht. Gott ist ja so gut. Genau, ist er auch. Und das sollen wir weitergeben. Das soll unsere Gemeinde widerspiegeln, wie Gott für uns ist. So sind wir für den anderen. Das ist herausfordernd. Und wir müssen uns, wie wir bei den Rangern, uns immer wieder daran erinnern. Gott ist für uns und deswegen darf ich für den anderen sein, auch wenn er mir vielleicht schwerfällt. Auch wenn es nicht immer nur einfach ist. Das verspricht auch niemand. Und da möchte ich nochmal zurückgehen zu der Geburtsstunde der Kirche und möchte euch einen Text vorlesen, einen klassischeren, wie ihr den vielleicht auch kennt, wie die Kirche damals ganz am Anfang Gemeinschaft und füreinander gelebt hat. Und ich lese aus Apostelgeschichte 2. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, einmütig gemeinsam, ne? Trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtigem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Und der Herr führte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Ich lese euch mal eine andere Übersetzung vor aus der Volksbibel. Jeden Tag hingen sie im Tempel ab und feierten in ihren Zimmern zusammen das Abendmahl. Oft trafen sie sich zusammen zu essen, was immer super fröhlich und auf guter Linie abging. Und weil alle so begeistert waren, redete man in der ganzen Stadt gut über sie. Die Gemeinde, so wie man die Jesusfamilie jetzt nannte, wurde immer größer und vor allem, weil Gott jeden Tag viele Menschen dazu holte. Ich finde die zweite Übersetzung, die Volksbibel, die drückt es aus. Die hatten Freude miteinander, die waren füreinander. Und das war die Grundlage, warum Kirche wachsen konnte. Sie waren füreinander, sie haben sich auf Gott ausgerichtet. Sie haben sich auf ihr Fundament ausgerichtet. Ich mache uns Mut, diese Gedanken mitzunehmen, diesen Baum mitzunehmen. Das waren viele Gedanken, ich weiß, das sind drei Werte, die ich versucht habe zusammenzufassen. Das war das Fundament. Gott hat geplant und Gott weiß, was wir brauchen. Für unsere Kirche, aber auch jeder von uns in seinem Alltag. Wir glauben an Gottes Gegenwart. Ich mache euch Mut, wieder an Gottes Gegenwart in eurem Alltag zu glauben. Und dann haben wir Kraft, mit dem standhaft zu bleiben, was uns begegnet. Und wir sind füreinander. Damit die Gemeinde ein Ort wird, die Kirche ein Ort wird, wo Menschen sagen, hier bin ich zu Hause, hier darf ich mich wohlfühlen. Hier spiegelt die Gemeinde Gott wider. Amen.